SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
18. September an einer Tankstelle in Idar-Oberstein, eine schwer erträgliche Szene. Ein Student, der als Aushilfe an der Kasse jobbt, weist einen Kunden auf die Maskenpflicht hin. Kurz darauf ist er tot. Mutmaßlich erschossen von dem Mann ohne Maske, der bei der Festnehmung sagte, er lehne die Corona-Maßnahmen ab. Er sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Heute ist die Gedenkfeier in Idar-Oberstein und man fragt sich, wie es zu so einer aggressiven Tat kommen konnte, in einem Moment, in dem der Großteil der Pandemiebewältigung hinter uns zu liegen scheint. Erleben wir eine zwar nicht neue, aber doch verschärfte Radikalisierung? Und diese Frage geht direkt an den Kriminologen und Polizeiwissenschaftler Professor Thomas Feltes. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Morgen.
Ist in dieser langen Krisenzeit, Herr Feltes, tatsächlich ein neues, ich sage das in Anführungszeichen, extremes Milieu entstanden?
Ja, ich glaube, man muss das tatsächlich bejahen. Wir hatten bereits vor Corona die Situation, dass eine große Unruhe, eine große Verunsicherung und auch eine zunehmend aggressivere Grundstimmung in unserer Gesellschaft eingezogen ist. Und das hat sich durch Corona noch verschärft und ist auch von bestimmten politischen Institutionen, auch Parteien, aber auch von Institutionen außerhalb genutzt worden, um hier im Grunde genommen Öl ins Feuer zu gießen.
Jetzt ist oft schnell die psychologische Begründung bei der Hand. Da heißt es dann, wer einen anderen Menschen erschießt, das kann nicht nur der Corona-Frust sein, bei dem ist vorher schon vieles schiefgelaufen. Reicht diese psychologische Erklärung tatsächlich für solche Fälle aus?
Naja, nun, in jedem dieser Fälle, wo es um schwere Gewalttaten geht, haben wir ein Bündel von unterschiedlichen Motivlagen, von Auslösern, von Situationen, in denen es zu eben solchen Taten kommt, die wir nur schwer nachvollziehen können. Ich glaube, hier ist es ebenso, es gibt eine Geschichte, eine Lebensgeschichte, die der Täter mit sich bringt, aber es gibt eben auch das Umfeld, das in den letzten Monaten zunehmend aggressiver geworden ist und wo er vielleicht das Gefühl gehabt hat, gut eingebettet zu sein, auch ein bisschen angestachelt worden zu sein und vielleicht auch so ein Stückchen dadurch in seiner Tat gerechtfertigt zu sein.
Sie haben es schon angesprochen, wenn wir über solche Taten sprechen, dann ist meist über den Tatverdächtigen, seinen Hintergrund, vielleicht auch seinen Radikalisierungsprozess einiges bekannt. Seltener über die Netzwerke und Kontakte. Welche Rolle spielen hier wirklich auch rechtsextreme Netzwerke und die entsprechenden Online-Kanäle?
Ich glaube, sie spielen eine ganz große Rolle, weil wir zunehmend in einer polarisierten Gesellschaft leben. Die Menschen bewegen sich in ihren eigenen Blasen, in ihren eigenen Gedankenbereichen, versuchen im Grunde genommen nur Kontakt aufzunehmen und nehmen auch nur Kontakt auf mit Gleichgesinnten. Die Sozialpsychologie nennt das selektive Wahrnehmung. Und so verstärkt sich im Grunde genommen eine Grundeinstellung, die vorhanden ist, immer weiter. Und das ist wie ein Teufelskreis, wo dann im Grunde am Ende tatsächlich solche Taten stehen können. Und ich fürchte, das wird nicht die letzte gewesen sein.
Heißt das dann im Umkehrschluss auch, wer sich jetzt schon so weit in so eine Szene reinbegeben hat, der kann vielleicht möglicherweise gar nicht mehr auf die eigentliche Lage reagieren, auf das, was vor sich geht, sondern sitzt in seiner Blase und findet vielleicht nicht mehr heraus?
Na, das würde ich nicht sagen. Also ich denke, wir dürften auf keinen Fall den Fehler machen, diese Menschen abzuschreiben, sondern wir müssten sehr niederschwellige Präventionsangebote machen. Wir müssten generell darüber nachdenken, wie wir diese Gruppe von Menschen wieder zurückholen. Das muss geleistet werden. Da ist auch die neue Bundesregierung, glaube ich, gefordert mit entsprechenden Finanzierungen von Präventionsprogrammen. Man darf das auf keinen Fall so laufen lassen.
Das ist ja im privaten Umfeld vielleicht für viele auch ein Problem, wenn man merkt, man hat plötzlich solche Leute um sich. Es ist natürlich auch in den Medien eklatant, weil in solchen Prozessen schnell unterstellt wird, die Medien würden durch einseitige Berichterstattung zu Radikalisierung beitragen. Ist die Ansprache hier vielleicht manchmal falsch?
Ich denke, zum einen, man sollte tatsächlich im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis nicht den Fehler machen, mit diesen Menschen nicht mehr zu reden. weil dann wird im Grunde genommen ihre Einstellung verstärkt und sie haben das Gefühl, dass sie tatsächlich im Grunde genommen ausgegrenzt sind und mit der Gesellschaft nicht mehr verbunden sind, sondern man muss das Gespräch suchen, so schwer das auch fällt. Was die Medien anbetrifft, bin ich sehr skeptisch. Ich glaube nicht, dass zumindest die Medien, über die wir jetzt reden, also Fernsehen, Rundfunk, dass die hier tatsächlich eine Schuld haben. Wir müssen über die sozialen Netzwerke reden, die hier eine ganz große Rolle spielen und auch die Diskussion ist längst überfällig. Hier müssen wir als moderne Gesellschaft mit umgehen.
Das ist ein Punkt, der oft benannt wird, der aber sehr schwierig scheint, in die Praxis umzusetzen.
Ja, das ist so. Und ich glaube auch nicht, dass wir hier mit Vorschriften oder gar mit dem Strafgesetzbuch weiterkommen, sondern was wir tatsächlich brauchen, ist eine frühe Medienerziehung. Wir müssen unsere Kinder und Jugendlichen sehr früh an diese sozialen Medien heranführen. Ich glaube, darüber müssen wir nachdenken und das muss in die Schule gebracht werden, das muss auch in den Kindergarten gebracht werden. Und die Eltern müssen hier aufgeklärt werden und sie müssen wissen und erfahren, dass hier ein Problembereich liegt, mit dem sie sich beschäftigen müssen.
Das sagt der Kriminologe und Polizeiwissenschaftler Professor Thomas Feltes. Haben Sie vielen Dank für diese Einschätzung.
Gerne.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.